Und wenn wir Abendmahl Gottesdienst haben, dann ja, läuft der Gottesdienst ein wenig anders ab. Hier vorne ist ein Tisch aufgebaut und auf diesem Tisch sind einige Dinge auch vorbereitet. Und Abendmahl hat daher auch viel mit Zeichen zu tun. Wir Menschen kennzeichnen wichtige Entscheidungen in unserem Leben durch zeichenhafte Handlungen. Was fällt euch dazu ein? Welche Entscheidungen kennzeichnet ihr in eurem Leben oder habt ihr schon einmal in eurem Leben durch zeichenhafte Handlungen bestätigt? Wenn ihr so drüber nachdenkt, vielleicht fällt euch ein, eine Unterschrift, die ihr irgendwo einmal unter einen Vertrag gesetzt habt, vielleicht auf dem Standesamt, als ihr geheiratet habt oder als ihr ein Auto gekauft habt oder ein Haus oder was es auch gewesen sein mag. Oder denken wir an die Fußball-Europameisterschaft, wenn der Schlusspfiff ertönt, dann springen, jubeln, die Hände werden hochgerissen als Zeichen, wir haben es geschafft, wir haben gewonnen. Der letzten Minute noch alles umgebogen. Oder man gibt sich die Hand. Ein Händedruck, man sagt, ein Händedruck, der ist noch etwas wert. Oder wir denken an den Ringtausch. Wenn man heiratet, als ein Symbol sind dort zwei Ringe. Der Mann steckt es der Frau an den Finger und umgekehrt als Zeichen der Treue und der Verbundenheit. Also immer wieder gibt es in unserem Leben zeichenhafte Handlungen. Handlungen, die wir durchführen, um etwas Tieferes damit auszudrücken. Und genauso ist das auch in der Bibel. Die Bibel ist voll von Zeichenhandlungen oder Symbolen. Da können wir schon auf den ersten Seiten der Bibel anfangen, wenn es um das Opfern geht. Und es zieht sich durch. Immer wieder gibt es solche Tätigkeiten, die man tut, um etwas anderes damit auch auszudrücken. Dem Volk des Neuen Bundes, also den Christen im Neuen Testament, hat Jesus zwei solche Handlungen mitgegeben, die das ganze Evangelium enthalten. Man spricht ja auch von Sakramenten. In der katholischen Kirche gibt es noch ein paar mehr. In der evangelischen Kirche gibt es zwei Sakramente, nämlich die Taufe und das Abendmahl. Und vielleicht stoßen wir uns so ein bisschen an dem Wort Sakrament und denken, ja, was will er denn jetzt mit Sakramenten? Aber was bedeutet das? Es geht eigentlich um eine Zeichenhandlung. Oder wie es ein adventistischer Theologe mal gesagt hat, um eine Worthandlung. Dadurch, dass wir etwas tun, verkündigen wir das Evangelium. Eine zeichenhafte Handlung also. Durch eine Handlung Gottes wird Gottes Evangelium verkündigt. Und wenn wir jetzt beim Abendmahl stehen und heute das Abendmahl miteinander feiern wollen, dann fragen wir uns natürlich auch, wofür ist das Abendmahl ein Zeichen? Und ich habe heute Morgen zwei Elemente herausgegriffen. Da gibt es noch wesentlich mehr, für das das Abendmahl auch steht, aber zwei Elemente, die mir dabei heute einmal ganz wichtig sind. Zunächst einmal, Abendmahl ist ja, wie der Name schon sagt, ein Mahl. Und wir kennen meistens das Wort Abendmahl. Vom biblischen Sprachgebrauch her müsste man eigentlich das Herrenmahl sagen. Aber wir sprechen von dem Abendmahl. Es war wohl auch ein Abend, als Jesus mit seinen Jüngern dort zusammen war und dieses Mahl eingenommen hat. Und dieses Mahl enthält ja auch die wichtigsten Elemente eines Mahles, nämlich Essen und Trinken, Brot und Wein. Damals, zur Zeit Jesu, war das ja noch eine richtige Mahlzeit. Es war ja das Passafest, das miteinander gefeiert wurde. Und das war ein Vier-Gänge-Menü. Also vier Gänge, vier verschiedene Gänge, die alle etwas symbolisch auch ausgedrückt haben. In der christlichen Gemeinde später wurde nicht mehr das Passafest gefeiert, denn das Passafest hatte sich in Jesus erfüllt. Aber die Elemente, die noch ganz wichtig für uns als Christen sind, die sind übrig geblieben. Essen und Trinken, Brot und Wein. Und dieses Miteinanderessen wurde in der Urgemeinde auch noch praktiziert. Wir kennen das aus dem 1. Korintherbrief, dass der Apostel Paulus dann auch die Gemeinde dort kritisiert, weil sie zwar miteinander gegessen hat, aber auch nicht so richtig miteinander. Denn dort saßen die einen, haben ihr Essen gegessen, dort saßen die anderen. Die einen hatten gar nichts zu mitbringen und sind wieder hungrig nach Hause gegangen. Und die anderen, die waren schon vorher satt und haben dann noch ihr gutes Essen gegessen. Denn es gab große gesellschaftliche Unterschiede in dieser Gemeinde. Und Paulus sagt, wenn ihr so miteinander umgeht, dann geht ihr nicht gemäß dem Worte Gottes miteinander um. Heute kennen wir das Abendmahl nur noch ganz selten in einer kompletten gemeinsamen Mahlzeit. Das haben wir ja auch schon miteinander gemacht, dann allerdings nicht sabbatmorgens im Gottesdienst. Aber wir haben die Elemente des Essens und des Trinkens immer noch, Brot und Wein. Und damit haben wir auch noch ein ganz entscheidendes Element eines gemeinsamen Essens, ja auch heute noch. Denn was kennzeichnet ein gemeinsames Essen? Ein gemeinsames Essen, wenn ich schon das Wort gemeinsam hier mit einbinde, ist ja immer auch ein Zeichen der Gemeinschaft. Ich kann so ganz für mich essen, jeder nimmt sich so einen Teller und jeder setzt sich irgendwo anders hin, der eine vielleicht ins Büro, der andere ins Wohnzimmer vor dem Fernseher und jeder isst. Ja, dann isst man, aber dann hat man doch nicht dieses gemeinsame Essen. Und wenn man Gäste zu Hause hat, dann macht man es auch nicht so, dass man sagt, ja gut, jeder nimmt sich was zu essen und jeder geht dorthin, wo er möchte, sondern man setzt sich doch zusammen, um Gemeinschaft auch zu pflegen. Und da finde ich es faszinierend, wie das Jesus gemacht hat. Denn Jesus hat das ja genauso praktiziert. Er hat immer wieder die Gemeinschaft zu Menschen gesucht. Und interessant ist, was dann auch passiert ist. Ich möchte mit euch dort zwei Texte einmal lesen. Den ersten finden wir im Matthäusevangelium. Und dort in Matthäus 11 möchte ich den Vers 19 lesen. Jesus ist hier also auch wieder bei einem Essen. Er ist hier eingeladen und er wird dann gefragt, sag mal, wie ist das denn mit dir? Johannes der Täufer, mit dem wir da verglichen, der isst ja gar nicht, der fastet, der lebt nur von Honig und Heuschrecken. Und du? Vers 19 heißt es dann, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. So sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Welchen Ruf hatte Jesus hier bei den Leuten? Ein Fresser und Säufer? Einer, der immer nur mit den Leuten zusammensitzt und sich es gut gehen lässt. Und wie gesagt, im Textzusammenhang wird deutlich, Johannes der Täufer, ja, das war wahrscheinlich wirklich ein Prophet. Er hat in der Askese gelebt. Er hat sich ganz dem Evangelium verschrieben. Aber dieser Jesus, der sitzt nur mit den Leuten zusammen und lässt sich's gut gehen. Und außerdem, wen hat er sich dann auch noch ausgesucht, mit dem er zusammensitzt? Das ist ja nicht die High Society, vielleicht auch die religiösen Führer des Volkes. Nein, er sitzt auch noch mit den Falschen zusammen. Wenn es hier ja auch heißt, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Und dieser Satz ist ja nicht freundlich gemeint, sondern ist ja ein Vorwurf, den sie hier formulieren. Er ist ja ein Vorwurf. Du bist ein Freund der Zöllner und Sünder. Mit anderen Worten, diejenigen, die sowieso keinen Zugang zum Evangelium haben, zum Reich Gottes, mit denen sitzt du, Jesus, zusammen. Das passt doch nicht. Das ist der Vorwurf, der ihm gemacht wird. Und dieser Vorwurf wird ihm nicht nur einmal gemacht. Ich möchte Lukas 15 noch hier hinzunehmen. Lukas 15 berichtet ja die Gleichnisse vom Verlorenen. Und auch dort wird diese drei Gleichnisse werden eingeleitet mit einem Vorwurf. Es nahten sich ihm, Lukas 15, Vers 1 und 2, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Also es war nicht so, dass sie gesagt haben, toll, endlich kümmert sich einer mal um diese Leute und pflegt Gemeinschaft mit ihnen. Nein, das ist ein Vorwurf, den sie formulieren, sagt. Dieser nimmt auch noch die Leute an, die wir längst abgeschrieben haben. Und er isst auch noch mit ihnen. Er sucht sich die Leute, mit denen er zusammensitzt, ja gar nicht gut aus. Oder hat er es vielleicht doch getan? An anderer Stelle sagt Jesus einmal, die Kranken brauchen den Arzt, die Gesunden brauchen ihn ja gar nicht. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten glaubten ja, dass sie die Gesunden sind und gar nicht die Botschaft Jesu auch nötig hätten. Und Jesus sagt, aber die Menschen, die dafür bereit sind, die erkennen, wer sie wirklich sind und die wissen, dass sie auch eine Veränderung in ihrem Leben vornehmen müssen, zu denen gehe ich. Mit denen pflege ich Gemeinschaft. Und da spielt es auch keine Rolle, woher sie kommen. Im Gegenteil. Wahrscheinlich tun sich diese Menschen hier viel einfacher, viel leichter, Jesus aufzunehmen, als es die Theologen der damaligen Zeit waren, die doch auf einem hohen Ross saßen und so auf Jesus und all die anderen heruntergeschaut haben. Also Jesus pflegte, als er auf dieser Erde lebte, Gemeinschaft mit Menschen. Immer wieder stellen wir das fest. Und deshalb ist Gemeinschaft zwischen Menschen auch ein ganz hohes Gut. Und auch wir in unserer Gemeinde praktizieren das deshalb und wollen auch Gemeinschaft miteinander pflegen, indem wir gemeinsam Gottesdienste feiern, indem wir gemeinsame Unternehmungen machen, indem wir aber auch heute gemeinsam Abendmahl feiern. Aber es gibt auch einen zweiten Aspekt, wenn es um Gemeinschaft geht. Und da möchte ich mit euch einen Text aus dem Alten Testament lesen, der das noch einmal deutlich macht. Aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 24. Ihr wisst wahrscheinlich, dass im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, ja die 10 Gebote berichtet sind. Danach wird berichtet, wie das Volk mit Gott diesen Bund schließt. Und in 2. Mose 24 wird das genau beschrieben, wie dieser Bundesschluss dort am Sinai abgelaufen ist. Und dann am Ende stiegen Mose, Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf wieder auf den Berg, um Gott das Ergebnis dann auch mitzuteilen. Und dann heißt es in Vers 10 und Vers 11, 2. Mose 24, Vers 10 und 11, also sie stiegen hinauf und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Und er reckte seine Hand nicht aus wider die Edlen Israels. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Was passiert hier? Hier geht die Führung des Volkes Israels, 74 Männer, die hier beschrieben sind, die gehen hier auf den Berg, um Gott mitzuteilen, jawohl, wir werden uns an diesem Bund, den du uns angeboten hast, halten. Und sie sehen dort die Herrlichkeit Gottes, die klar ist wie ein Saphir, heißt es dort. Und nachdem sie Gott gesehen haben, was passiert dann? Dann essen und trinken sie. Hättet ihr das an der Stelle erwartet? Also ich muss gestehen, also damit hätte ich nur am wenigsten gerechnet, dass man, wenn man die Herrlichkeit Gottes sieht, sich danach hinsetzt und isst und trinkt. Brotzeit macht, salopp formuliert. Sie haben die Herrlichkeit Gottes geschaut. Und es ist doch außergewöhnlich, dass sie jetzt essen. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal wirklich innehält, warum eigentlich nicht? Verträge, die geschlossen werden, ist es nicht häufig so, dass im Anschluss danach es ein Festbankett gibt, um diesen Vertrag, den man miteinander geschlossen hat, eben auch gebührend zu feiern? Wie dieses Essen aussah, wissen wir ja nicht. Aber ich denke, dieses Essen und Trinken im Angesicht Gottes, nachdem man Gott gesehen hat, macht deutlich, dass auch für die Menschen damals es ganz wichtig war, diese Gemeinschaft mit Gott eben auch zu pflegen. Sie haben nicht ein Denkmal aufgerichtet oder ein Altar oder sonst etwas, sondern vielleicht wollten sie auch einfach in der Nähe Gottes bleiben und sagen, Herr, wir wollen mit dir Gemeinschaft pflegen. Wir wollen essen und trinken mit dir. Und deshalb hat der Gedanke der Gemeinschaft zwei Brennpunkte, zwei Seiten. Zum einen geht es natürlich um Gemeinschaft, die man mit anderen Menschen hat. Und wir Menschen sind ja auch Gemeinschaftswesen. Keiner lebt ganz alleine nur für sich selbst. Gut, der eine braucht andere Menschen mehr, der andere weniger. Aber ganz isoliert, für sich alleine, lebt niemand auf dieser Erde. Höchstens in krankhaften Situationen. Aber das Zweite ist Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Abendmahl hat auch für uns diese Bedeutung. Es geht darum, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam aber auch Gott begegnen wollen, Gemeinschaft mit Gott pflegen wollen. Gemeinsam erinnern wir an die Zeit, als Jesus dieses Mal mit seinen Jüngern ein letztes Mal auf Erden gefeiert hat. Und gemeinsam denken wir auch daran, dass Gott jetzt gegenwärtig ist und wir nicht nur einfach uns hier versammeln, um miteinander zusammenzukommen, sondern wir glauben ja auch, dass Gott unsichtbar gegenwärtig ist, dass wir auch Gott heute Morgen begegnen können. Gemeinschaft zwischen Menschen und Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott. Ja, und ein zweiter Punkt, der mir hier wichtig ist, dabei geht es um Brot und Wein. Es geht ja auch heute nicht nur darum, dass wir nachher Brot austeilen werden und jeder einen Kelch bekommt, aus dem er trinken kann, sondern es geht darum, dass das ja geistliche Nahrung ist. Was bedeutet das nun wieder? Geistliche Nahrung. Es bedeutet, dass diese Elemente, die wir zu uns nehmen, eine geistliche Bedeutung haben. Es geht eben nicht nur darum, dass wir ein Stück Brot essen und dass wir aus dem Kelch trinken, sondern es geht um mehr. Denn beim Essen und Trinken wird auch eine Gemeinschaft mit Jesus hergestellt. Und die drückt sich zum Beispiel dadurch aus, dass wir, wenn wir am Abendmahl teilnehmen, auch gemeinsam bekennen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich so notwendig, wie ich Brot und auch Wein brauche, wie Speise und Trank. Für mich ist da die Geschichte von Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen eine ganz wichtige Geschichte. Es ist ja eine ganz bekannte Geschichte, in Johannes 4 finden wir sie. Und ich möchte einfach mal drei Verse lesen. Johannes 4, Verse 12 bis 14. Jesus spricht ja mit dieser Frau dort und er bittet sie, etwas von dem Wasser zu geben. Und die Frau ist ganz überrascht, dass er sie überhaupt anspricht. Und Jesus sagt dann, ja, willst du denn auch wirkliches Wasser haben? Und sie sagt, Moment, Jesus, du hast doch gar kein Gefäß. Wie willst du mir denn Wasser geben? Und Jesus spricht dann von lebendigem Wasser. Und sie sagt, diesen Brunnen hat Jakob gegraben. Bist du denn mehr als Jakob, unser Vater? Und so heißt es dann in Vers 12. Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus macht deutlich, wenn wir Wasser trinken, und das brauchen wir ja auch jeden Tag, dann werden wir immer wieder durstig. Und von diesem Wasser spricht er gar nicht. Dieses Wasser will auch dieser Frau nicht anbieten. Und deshalb braucht er auch gar kein Gefäß. Dieses Wasser stillt auch nicht den wirklichen Durst im Leben. Aber das, was Jesus dieser Frau anbietet, ist eben mehr. Ist eben mehr, als nur für die Bedürfnisse des täglichen Lebens zu sorgen. Es geht viel weiter. Es geht darum, den wahren Durst und den wahren Hunger im Leben zu stillen. Und damit macht Jesus ganz deutlich, dass es eben im Abendmahl eine viel größere Perspektive gibt, als nur, jetzt bekomme ich was in den Magen und da werde ich ein paar Stunden satt sein. Und danach muss ich halt wieder was Neues essen. Diese Nahrung, die wir zu uns nehmen, die hält nicht nur ein paar Stunden, sondern da geht es um eine dauerhafte Beziehung zu Jesus Christus. Und deshalb fahren wir hier auch keine komplette Mahlzeit auf, dass sich jeder satt essen kann, sondern es ist ein zeichenhaftes Essen und Trinken. Denn das wahre Leben, das gibt es eben bei Jesus Christus und nicht in Brot und in Wein. Und deshalb, wenn wir von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, dann heißt das, dann drücken wir damit aus, dass wir den Tod Jesu für uns in Anspruch nehmen. Wir sagen damit, ja, Herr Jesus, danke, dass du gestorben bist, dass du deinen Leib und dein Blut gegeben hast, die zwei Symbole, Brot und Wein, damit wir leben dürfen, dass du die Schuld, die eigentlich wir tragen müssten, auf deine Schultern genommen hast. Aber auch hier wollen wir nicht stehen bleiben. Denn es geht ja nicht nur um den Tod. Was wäre denn ein toter Jesus, der vielleicht für uns stellvertretend den Tod genommen hätte? Wäre vielleicht ganz schön, man hat ein paar Jahre mehr Leben gewonnen, aber letztlich wäre es wertlos. Deshalb ist es ganz entscheidend, dass wir auch weiterschauen, gerade auch beim Abendmahl. Schauen, was ist denn danach passiert? Am dritten Tage ist Jesus auferstanden von den Toten. Und seine Auferstehung, sie gibt uns eigentlich erst die Perspektive, die auch über den Tod hinaus einen Blick uns auch gibt. Und deshalb ist Abendmahl ja auch kein Fest der Trauer, sondern ein Fest der Freude. Denn wir wissen, dieser Jesus hat den Tod besiegt. Abendmahl ist ja keine Totenfeier, sondern eigentlich die Feier dafür, dass Jesus uns Leben gibt. Wir wissen, dass er sterben musste. Wir wissen aber auch, dass er dadurch, dass er gestorben ist, den Tod besiegt hat. Und er will auch uns zu Siegern machen. Er möchte auch dich und mich zu Siegern machen. Und wenn du am Abendmahl teilnimmst, machst du deutlich, dass auch du ein Sieger bist. Dass du auch den Sieg Jesu für dich in Anspruch nehmen willst. Dass du auch auf der Seite Gottes stehst. Und um dort zu stehen, brauchen wir diesen Jesus. Alleine könnten wir es gar nicht, auf der Seite Jesu zu stehen. Denn was haben wir schon vorzuweisen? Wir sind fehlerhafte Menschen. Und wenn wir ganz alleine dastehen und nur auf uns schauen, dann tun wir vielleicht manches Gutes. Aber ist das ausschlaggebend in den Augen Gottes? Das sind auch so viele fehlerhafte Seiten. Und es geht auch nicht darum, sind jetzt mehr gute oder mehr schlechte Anteile in jedem Einzelnen, sondern es geht darum, hast du eine Verbindung zu dem lebendigen Wasser, zu Jesus Christus, dem Lebensspender. Und das geht eben nur über Jesus Christus. Alleine können wir das nicht. Als fehlerhafte Menschen haben wir kein Anrecht auf diesem Platz an der Seite Jesu. Aber als Menschen, die diesen Tod Jesu und die Auferstehung Jesu für sich in Anspruch nehmen, gilt auch uns, dass wir Sieger mit Jesus sein dürfen. Abendmahl, ein zeichenhaftes Mahl. Ihr merkt schon, indem wir also dieses Abendmahl feiern, setzen wir ein Zeichen. Durch eine Handlung, durch das Essen eines Brotes, durch das Trinken aus dem Kelch, setzen wir ein Zeichen. Und deshalb ist bei einem adventistischen Abendmahl auch jeder, der glaubt, eingeladen, daran teilzunehmen und zu bekennen. So haben wir es jedenfalls in unseren Glaubensüberzeugungen formuliert. Jeder, der glaubt, ist eingeladen, daran teilzunehmen. Jeder, der sagt, jawohl, das möchte ich für mich in Anspruch nehmen, ist eingeladen, auch das zu bekennen. Wir wollen ein Zeichen setzen, wie die Unterschrift unter einen Vertrag. Abendmahl ist also ein Gemeinschaftsmahl. Und wenn wir daran teilnehmen, bezeugen wir unsere Gemeinschaft mit Gott, aber auch unsere Gemeinschaft untereinander. Damit wird auch klar, dass Jesus nicht nur gestorben ist, um uns mit Gott zu versöhnen, sondern auch um alle Kinder Gottes zu einem Leib zu formen, um es mal in der Bildersprache des Apostel Paulus auszudrücken, der davon spricht, dass die Gemeinde ein Leib ist, ein Körper. Und dort hat jeder auch seine ganz besondere Aufgabe. Und genau aus diesem Grund ermahnt Jesus auch die Gemeinde, seine Nachfolger, immer wieder die Einheit zu suchen, damit dieser Körper nicht auseinanderfällt. Denn ihr wisst alle, wenn am Körper ein Teil fehlt, dann ist er nicht mehr 100% leistungsfähig. Da kann ein ganz scheinbar unbedeutendes Teil sein, aber es kann auch etwas ganz Wichtiges sein. Der Körper ist nicht mehr so leistungsfähig. Und deshalb ermahnt Jesus immer wieder die Gemeinde, sucht die Einheit und begegnet euch in gegenseitiger Hochachtung und Liebe. Genau dort wird also auch wieder deutlich, Gemeinschaft hat eben diese zwei Ebenen. Auf der einen Seite geht es um uns auf dieser vertikalen Ebene, auf dieser horizontalen Ebene, wir Menschen untereinander, und zum anderen auf dieser vertikalen unser Verhältnis mit Gott. Das zweite haben wir gesagt, Abendmahl ist ja auch ein Bekenntnismahl. Durch unsere Teilnahme am Abendmahl bekennen wir, dass wir jemanden brauchen, der das Problem Sünde für uns löst. Wir sind nun mal Menschen mit Fehler. Und wir brauchen jemanden, der es uns für uns löst. Wir Menschen suchen zwar auch oft nach Auswegen, um unsere Fehler vielleicht nicht so augenscheinlich werden zu lassen oder um sie auch zu verdecken. Und wie gehen wir mit Schuld um, wenn ihr euch das überlegt? Gut, oft verdrängt man es und sagt, naja, ist ja nicht so schlimm, macht doch jeder. Oder wir schieben es ab und sagen, ja, der ist schuld. Ich bin es ja gar nicht, es war ja jemand anderes. Oder wir versuchen es mit guten Taten auch wieder auszugleichen, nach dem Motto, ja, da habe ich was Schlechtes getan, jetzt muss ich einfach wieder was Gutes drauf tun und am Ende ist mein Leben wie so eine Waage. Auf der einen Seite sind halt all die schlechten Taten und da sind die guten Taten und wichtig ist nur, dass in der Waagschale mit den guten Taten eben ein paar Gramm mehr drin sind und die Waagschale sich auf der Seite nach unten neigt, dann kann man sagen, das war ein guter Mensch. Und viele Menschen denken so in diesem Modell, und glauben, es ist einfach nur wichtig, ein bisschen besser zu sein, als man schlecht ist, und schon ist man ein guter Mensch. Wieder andere leugnen das und sagen, stimmt doch gar nicht, ist doch gar nicht so. Oder eine andere Möglichkeit, und das ist die Möglichkeit, die Gott uns anbietet, ist, unsere Schuld auch zu bekennen und Jesus um Vergebung zu bitten. Dann dürfen wir auf der Seite von ihm stehen. Er will uns Erlösung schenken und bietet uns dazu dieses Zeichenmahl, das Abendmahl an. Es ist ein Angebot Gottes. Und Gott wartet auf unsere Reaktion. Er verpflichtet auch niemanden zur Teilnahme. Es wird auch niemand gezwungen. Und es gibt vielleicht auch mal den einen oder anderen Grund zu sagen, heute bin ich nicht dabei. Aber Gott lädt uns dazu ein. Und wir können antworten. Wir können antworten und Gott durch dieses Zeichen auch in unser Leben einlassen. Dieses Geschenk des Mahles hat uns Gott gegeben. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass das Abendmahl ja eines der wenigen Dinge ist, die und ja all unsere Sinne ansprechen oder fast alle unsere Sinne ansprechen. Denn wir können sein Geschenk in seiner Fülle und Vielgestalt bestaunen. Wir können das Brot sehen, berühren, riechen, aber auch schmecken, in uns aufnehmen und genauso auch mit dem Kelch. Wann können wir die Liebe Gottes schon einmal schmecken und sehen? Heute, beim Abendmahl, da besteht diese Möglichkeit. Und Gott will uns dadurch deutlich machen, dass er Erlösung anbietet. Und in diesem Zeichen des Abendmahles lädt er auch uns ein, daran teilzunehmen. Und jeder, der glaubt, ist herzlich dazu eingeladen. Amen.